Hallo und herzlich willkommen zur 39. Folge von Absolut Relativ, deinem Podcast für Herzensbildung. In der letzten Folge hatten wir es von der Biologie des Streitens. Lass uns heute einen Blick auf die Biologie der Partnersuche werfen. Wir Menschen können nicht fliegen. Wir sind nicht die besten Schwimmer und das Klettern haben wir auch verlernt. Nur in einer Sache sind wir wirklich unübertroffen. Im Einsatz unseres Verstandes. Sollte man zumindest meinen. Rein evolutorisch betrachtet ist es aber wirklich so. Unser Gehirn ist das Organ, das uns als Menschen ausweist. Unsere höchste kognitive Errungenschaft ist bisher die Selbstreflexion, also die Fähigkeit, sich selbst erkennen und hinterfragen zu können. Und sie ist Fluch und Segen in einem. Denn wir Menschen scheinen dadurch ständig gefangen zu sein zwischen unserem Problembewusstsein auf der einen und der Suche nach Lösungen auf der anderen Seite. Es braucht einen gewaltigen Bewusstseinssprung, um diese Hürde zu nehmen. Vielleicht ist das die nächste evolutorische Stufe. Wir gucken uns also heute unsere biologische Natur an. Nicht, um sie als Entschuldigung zu nutzen oder uns hinter ihr zu verstecken, sondern um uns selbst besser verstehen zu lernen und damit einen sinnvolleren Umgang damit zu finden. Außerdem stellen wir unsere Betrachtung damit auf eine weniger verletzende Basis. Hast du dich schon mal gefragt, wer eigentlich wen aussucht? Der Mann, die Frau oder vielleicht doch umgekehrt? Wie überhaupt ausgesucht wird, also nach welchen Kriterien und was da genau in uns aussucht. Ich habe schon einmal davon erzählt, als ich in Nordindien war, wurde von den sogenannten Love Marriages immer mit großen Augen berichtet. So eine Liebeshochzeit, also keine arrangierte Ehe, war dort noch etwas ganz Besonderes, während sie in unserem Breiten zur Regel geworden ist und das inzwischen über viele Konventionen hinweg. Das ist ganz bestimmt eine Errungenschaft unserer Zeit, aber das heißt nicht unbedingt, dass sie nicht auch Probleme birgt. Und umgekehrt bedeutet arrangierte Ehe nicht immer die Hölle auf Erden. Ich habe ganz wunderbare Beziehungen in Indien erlebt, die auf Dankbarkeit und Respekt fußten, vielleicht gerade, weil mit geringen romantischen Erwartungen an die Sache rangegangen wurde. Manchmal steigern sich in diesen Beziehungen mit den Jahren die gegenseitige Wertschätzung und tiefe Verbundenheit. Nicht nur die Ehe ist dann arrangiert, sondern man lernt auch, sich in der Ehe zu arrangieren. Von beiden Modellen lässt sich sicherlich was lernen. Im Grunde genommen ist aber die Liebesbeziehung am nächsten an unserer Biologie dran. Während bei der arrangierten Ehe die Herkunft, der Stand und andere rationale Argumente für die Entscheidung ausschlaggebend sind, bestimmt bei der Liebesbeziehung vor allem die Biologie. Aber was heißt das genau? Wenn ich sage, die Biologie entscheidet, dann bedeutet das, es geht vor allem um die Fortpflanzung und damit um die Erhaltung der eigenen Art. Manche würden sagen, am Anfang geht's nur um den Spaß und das stimmt natürlich, aber auch hierhinter steckt biologisches Kalkül. Der Spaß ist aus Sicht der Natur die Belohnung für eine gute Partnerwahl. Also nochmal zurück zu den Fragen von eben. Erstens, wer sucht eigentlich wen aus? In der Regel sucht tatsächlich die Frau den Mann aus und nicht umgekehrt. Zweitens, nach welchen Kriterien wird ausgesucht? Der Mann wirbt zwar um die Frau, aber um es mal ganz einfach auszudrücken, er ist längst nicht so wählerisch. Ist erstmal die erste Kontaktaufnahme geglückt und das Werben trifft auf Interesse bei der Frau, durchläuft der Mann eine Art unbewusstes Screening durch die Frau. Die wichtigsten Faktoren hierbei sind: aus der Ferne die Symmetrie, in Hörweite dann die Stimme, je tiefer, desto mehr männliche Hormone und in Reichweite dann schließlich der Körpergeruch. Denn je anziehender die Pheromone, also Lockstoffe, auf uns wirken, desto unterschiedlicher sind unsere Immunsysteme, was wiederum dem Nachwuchs eine höhere Überlebenschance durch genetische Durchmischung sichert. Natürlich gibt's viele weitere Faktoren, aber dieses Schema ist mal die grobe Basis. Was wir also als körperliche Anziehung empfinden, ist bei näherer Betrachtung ziemlich unromantisch, aber dadurch nicht weniger genial. Dritte Frage, was sucht da eigentlich in uns aus? Was da aussucht, ist unser Unterbewusstsein und das greift auf einen langen evolutionären Erfahrungsschatz zurück. Wie du siehst, suchen wir also nicht nur energetisch gesehen unser Gegenteil in vielerlei Hinsicht, sondern auch biologisch gesehen, nämlich in Bezug auf unser Immunsystem. Ich hatte schon mal das Buch erwähnt, Liebe dich selbst und es ist egal, wen du heiratest, und ich hatte auch gesagt, dass ich nicht zu 100% damit übereinstimme. Hier kommt jetzt die Einschränkung. Du solltest zumindest riechen können, wen du heiratest. Ich denke, du verstehst jetzt, warum ich das meine. Aus meiner Erfahrung gibt es also zwei Gründe, die eine Trennung wirklich sinnvoll erscheinen lassen. Erstens, biologisch betrachtet, wenn man sich eben nicht riechen kann, vor allem dann, wenn dazu noch ein Kinderwunsch besteht. Und zweitens, energetisch betrachtet, wenn man überhaupt kein Potenzial in der Beziehung erkennt. Viel häufiger passiert es aber, dass wir uns trennen, weil wir eigentlich vor uns selbst davonlaufen. Während wir, wenn wir bleiben würden, im anderen uns selbst begegnen könnten. Sich selbst wirklich ehrlich entgegenzutreten, ist wohl das Mutigste, was ein Mensch tun kann. Während ich dich hier alles glauben machen kann, weiß mein Mann zum Beispiel, was ich davon wirklich lebe. Und er schreckt auch nicht davor zurück, mich damit zu konfrontieren. Ich glaube wirklich, dass eine gesunde Partnerschaft ein ganz wichtiges Gegengewicht, gerade in Zeiten von Social Media ist. Für mich persönlich ist ein Mensch mit gesunden privaten Beziehungen allem glaubhafter. Partner halten uns auf dem Boden und fangen uns auf. Sie erinnern uns daran, wer wir sind und wo wir herkommen, und gleichzeitig halten sie uns auch dann noch die Stange, wenn wir mal Rückschläge erleiden. Es ist nicht besonders schwierig, sich für einen fremden Menschen zu begeistern, denn da kann man sich einfach nur das nehmen, was einem selbst gefällt. Eine viel größere Kunst ist es dagegen, die Liebe für einen Menschen aufrechtzuerhalten, den man täglich ungeschminkt erlebt. Das ist wirklich sehr nah dran, auch zu sich selbst die Liebe aufrechtzuerhalten, in guten wie in schlechten Zeiten. Warum sonst, meinst du, enden Dramen wie Romeo und Julia immer genau da, wo der Alltag beginnen würde? Schließlich besteht der Hauptteil des Beziehungslebens aus dem Danach und nicht aus der rosaroten Brille. Einige ältere Paare machen es uns vor. Sie erfüllen die Kriterien einer reifen Beziehung: wenig Drama, gute Stabilität, auch in Krisenzeiten, gemeinsame Potenzialentfaltung und tiefe Verbundenheit. Aber erstens hatten sie oftmals gar nicht die Wahl, sich zu trennen, also musste man miteinander wachsen. Und zweitens können sie auf Generationen an Erfahrung mit der klassischen Rollenverteilung zurückgreifen. Das können wir aber nicht. Die modernen Anforderungen an Beziehungen stellen uns vor ganz neue Aufgaben. Gelingende und vor allem beständige Beziehungen finden wir deshalb noch verhältnismäßig wenig in unserer eigenen Generation. Wir haben uns jetzt also bewusst gemacht, dass es biologisch gesehen vor allem um die Fortpflanzung geht. Dann wird auch schnell klar, dass sich unser Begriff von Liebe im Zuge der Partnerschaft zwangsläufig verändern muss. Spätestens jenseits der fruchtbaren Tage muss irgendein anderes Prinzip her. Wie wär's mit der Energetik? Denk nochmal an Folge 13 mit der Pst-Formel. Dafür braucht's vor allem erstmal die Bereitschaft, sich wirklich einzulassen und die Entscheidung, Beziehungen so zu betrachten und für sich selber nutzen zu wollen. Die schwierigste Aufgabe ist, das Vertrauen in die Energetik auch dann noch aufrechtzuerhalten, wenn das, was wir erleben, uns eben gerade nicht gefällt. Wir uns verletzt, betrogen, ausgenutzt oder nicht verstanden fühlen. Immer dann versuchen wir nämlich, unsere schwierigen Gefühle auf den anderen zu übertragen, anstatt selbst die Verantwortung dafür zu übernehmen. Wenn wir die Energetik als Grundlage akzeptieren, dann bedeutet das aber, dass sie entweder für jeden oder für keinen gilt. Es gibt keine Ausnahmen. Beziehung ist ein gemeinsamer Prozess und an jedem Konfliktthema sind energetisch betrachtet beide beteiligt. Idealerweise deckt man durch den Partner die eigenen blinden Flecke auf. Es finden sich nämlich meist Menschen, die das gleiche Maß an Verletzung in sich tragen, auch wenn die Art der Verletzung oft genau konträr ist. Unsere Unterschiede sind genau da zu finden, wo wir unsere größten Wunden tragen und am ehesten Heilung benötigen. Du wirst zum Beispiel selten eine Beziehung finden, in der beide gleichermaßen eifersüchtig sind. Viel eher wird es Beziehungen geben, wo der eine eifersüchtig ist und der andere alles daran setzt, ihm das Gegenteil zu beweisen. Umgekehrt, je selbstbewusster du bist, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass du auch jemand Selbstbewussten findest, der dir auf Augenhöhe begegnet. Gleichzeitig gilt, je selbstbewusster du bist, desto weniger brauchst du einen Partner. Die Bindung basiert dann nicht auf emotionaler Abhängigkeit, sondern auf gegenseitigem Respekt und auf Dankbarkeit. Lass uns also für heute erstmal festhalten. Wir suchen biologisch wie energetisch mit genial hoher Treffsicherheit unser Gegenstück und ziehen damit ein Riesenpotenzial in unser Leben. Ein Potenzial, das ebenso heilend wie zerstörerisch wirken kann. Und damit aus initialer Leidenschaft tiefe, überdauernde Verbundenheit wachsen kann, braucht es unser Verständnis für die Energetik. So, nächsten Mittwoch gucken wir uns dann nochmal unsere Rollen genauer an. Würde mich freuen, wenn du wieder mit dabei bist. Für jetzt wünsche ich dir eine schöne Woche und tschüss.